Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Am vergangenen Mittwoch war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. An diesem Tag wurde ein bemerkenswertes Buch vorgestellt. Erzählen als Widerstand heißt es, auf dem Cover ist ein Ausrufezeichen. Es soll also laut werden um ein Thema, das bisher schamhaft verschwiegen wurde. Die sexuelle Ausbeutung, der Missbrauch erwachsener Frauen in der katholischen Kirche. 23 Betroffene schildern, was ihnen zum Beispiel in Exerzitien und seelsorgerlichen Gesprächen geschah. Die Theologin Ute Leimgruber ist eine der Herausforderungen und sie erklärt gleich, was an diesen Erzählungen so widerständig ist. MeToo, ein Hashtag, eine Bewegung, eine Frauenbewegung. Unter dem Stichwort haben Frauen vor 3 Jahren begonnen, öffentlich zu erzählen, was sie erleben, vom blöden Spruch bis zur Vergewaltigung, am Filmset, im Büro, auf Partys, an der Uni. Ein Bereich kam bisher kaum vor, die Kirchen. Wenn der Priester die Sekretärin im Pfarrbüro betätschelt, wenn der gefeierte Pater Sex während der Einzelexerzitien will, dann haben Betroffene darüber meistens geschwiegen. Öffentlich wurde das Thema allenfalls bewitzelt nach dem Motto, was mag der Herr Pastor wohl mit der Haushälterin haben? Gerade ist ein Buch erschienen, in dem 23 Frauen von ihrem katholischen MeToo berichten. Sie haben spürbar, lesbar ihren Mut zusammengenommen und etwas in Worte gefasst, für das sie sich lange schämten. Nämlich Opfer von Männern geworden zu sein, die Keuschheit und Demut versprochen hatten. Gottesmänner nannte man sie mal. Erzählen als Widerstand heißt dieses Buch. Angeregt wurde das Projekt vom Katholischen Deutschen Frauenbund und vom Forum katholischer Theologinnen. Vor dieser Sendung habe ich mit einer der Herausgeberinnen gesprochen, mit Ute Leimgruber. Sie ist Professorin für Pastoraltheologie an der Universität Regensburg. Und ich habe Ute Leimgruber zunächst gefragt, warum dieses Buch das erste seiner Art ist.
Weil Frauen in der katholischen Kirche tatsächlich öffentlich und in erkennbarer Zahl, es sind ja 23, ihre Erfahrungen mit sexuellem und spirituellem Missbrauch noch nicht berichtet haben. Also dieses Phänomen ist in der Kirche nicht öffentlich bisher. Diese Sammlung gibt es noch nicht. Das ist das erste seiner Art, dieses Buch. Es ist eine Erzählgemeinschaft entstanden. Da ist nicht nur eine, die von ihren schlimmen Erfahrungen berichtet, sondern es sind 23. Und neu ist auch, und das Besondere ist auch, die sprechen für sich selbst. Also da ist nicht irgendjemand, der eine Anwaltschaft übernimmt für diese Frauen, sondern die betroffenen Frauen sprechen für sich selbst, haben selber diese Worte gesucht und selber einen Ausdruck gesucht und letztlich ja auch gefunden.
Was hat es für die Betroffenen bedeutet, die Geschichte aufzuschreiben?
Für viele Frauen war das eine ganz große Hürde. Viele der Missbrauchserfahrungen liegen Jahre, Jahrzehnte zurück. Viele der Missbrauchserfahrungen waren traumatisierend. Das jetzt das erste Mal in Worte zu fassen und niederzuschreiben, war für viele Frauen also einfach ein ganz, ganz großer Schritt. Und damit jetzt auch in die Öffentlichkeit zu gehen und letztlich ja auch den Text ein Stück weit loszulassen. Man hat es nicht mehr in der Hand, was passiert jetzt mit dem Text? Das lesen jetzt viele, viele, vielleicht 1000 Menschen, das ist schon, braucht schon eine ganze Menge Mut und auch eine ganze Menge Auseinandersetzung und Reflexion mit der eigenen Geschichte und den eigenen Erfahrungen.
Erzählen ist Widerstand, ist der Titel. Widerstand muss gegen ein Unrechtsregime geleistet werden. Warum dieses Wort?
Weil es tatsächlich ein fortdauerndes Unrechtsregime, sagen wir, ein fortdauerndes Unrecht ist, fortdauernde Ungerechtigkeit. Also das Buch zeigt ja ganz deutlich auf, dass es ganz klassische Anbahnungsstrategien, ganz klassische Täterdeutungen gibt, die bis heute wirken, diese Manipulationen. Dagegen leisten die Frauen Widerstand. Es gibt ja auch immer solche falschen Behauptungen wie, Frauen könnten doch einfach Nein sagen. Es gibt ja gar keinen Missbrauch von erwachsenen Frauen. Auch dagegen leisten die Frauen Widerstand. Die leisten Widerstand gegen Strukturen, die überhaupt nicht erkennen, dass es erwachsene Frauen als Betroffene von Missbrauch gibt, die also überhaupt nicht wissen, wer ist zuständig, wie geht man damit um. Und die leisten natürlich auch Widerstand gegen Verantwortliche, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Auch davon berichtet das Buch.
Die Namen von Personen wurden geändert, Ortsnamen, auch die Namen von Orden kommen nicht vor. Die meisten Geschichten enthalten eine Triggerwarnung und diese Triggerwarnung gilt auch für diese Sendung. Es könnte Schilderungen geben, die auf Betroffene retraumatisierend wirken. Das gilt für den Auszug, den wir jetzt hören, auch. Wir hören ein Stück aus dem Text »Ich war nicht mehr ich« von Momo Eiche.
In den Exerzitien 1984 hat P. Kroll mich das erste Mal in den Arm genommen. Er ist auf einmal mitten im Gespräch aufgestanden, hat sich hingestellt, seinen Arm ausgestreckt und gesagt, »Komm, nimm diesen Arm, du darfst ihn nehmen.« Er wiederholte das immer wieder. Ich sagte, »Ich will ihn ja nehmen, aber ich habe Angst, dass dieser Arm mich festhält.« Er sagte, »Nein, da musst du keine Angst haben.« Dann nahm ich den Arm. Er legte den Arm um mich und sagte, »Ich will dich lieben, weil du das brauchst, aber du sollst wissen, dass es nicht nur darum ist.« Er sagte, das ist völlig in Ordnung. Das ist ganz rein, ganz sauber. Gott will dir damit helfen. Aber das darf niemand wissen. Das ist unser Geheimnis. Ich habe ziemlich stark gezittert. Als ich abends mit den Schwestern in der Kommunität saß, fing ich immer wieder an zu zittern. Die Schwestern fragten, was ist denn mit dir los? Ich sagte, ich weiß es nicht, obwohl ich es genau wusste. Ich war völlig überfordert, weil ich nicht mehr wusste, was richtig und was falsch war und weil ich fürchtete, dass mir niemand glaubt.
Dieser Pater Kroll heißt in Wirklichkeit anders. Da ist von Liebe die Rede. Worin besteht die Gewalt?
Die Gewalt besteht darin, das umzudeuten. Das ist ja nicht Liebe, sondern dieser Ausschnitt zeigt, dass es unter diesem Deckmantel von Fürsorge, von Liebe eine Anbahnungsstrategie gibt. Also er sagt, er bietet ihr den Arm an, dann ist er aber auch hartnäckig, testet aus, manipuliert sie. Das zeigt, dass die Betroffene irgendwann auch selber nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Da wird eine sexuelle Handlung spiritualisiert. Es wird immer wieder gesagt, der Pater liebt sie. Und es wird aber auch oft gesagt, Gott liebt sie. Also diese sexuelle Übergriffe, sie als göttlicher Wille oder als Ausdruck von göttlicher Liebe, das ist wirklich spirituelle Gewalt, spiritualisierte Gewalt. Und genau das eben mit diesem Mantel von Liebe und Gott will das, sexualisierte Gewalt, spiritualisierte Gewalt, legitimiert wird. Und alle die Berichte zeigen ja, dass Missbrauch im Grunde immer die Verletzung der Selbstbestimmungsrechte der Frauen ist, also sexuelles und spirituelles Selbstbestimmungsrecht. Und indem sie an einen Punkt gebracht werden mit diesen Anbahnungsstrategien, die nennt man Grooming-Strategien, diese Dynamiken, glauben sie oft selbst, sie wollen das. Und merken dann oft erst im Nachhinein, oder bin ich irgendwo hingeleitet, hingeführt, manipuliert worden? Das will ich ja gar nicht.
In weltlichem Kontext mussten sich Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, auch lange anhören. Die hat sich nicht gewehrt, die war doch erwachsen. Es hat ja auch im Strafrecht lange gedauert, bis der Grundsatz galt, Nein heißt Nein. Diese Behauptung, durch mich spricht Gott, ich weiß, was Gott will, ich weiß das besser als du. In einigen Geschichten missbraucht der Priester in seiner Priesterkleidung. Ist das der Unterschied zwischen Missbrauch in kirchlichem Kontext, in spirituellem Kontext und sexualisierter Gewalt in weltlichem Zusammenhang?
Ich würde sagen, dass es viele Überschneidungen tatsächlich gibt. Also viele der Erfahrungen, die die Frauen schildern oder resonieren wirklich auch auf das, was gesellschaftlich passiert im Kontext von Gewalt gegen Frauen. Also genauso dieses Schweigegebot, das ist unser Geheimnis, diese Anbahnungsstrategien, die Manipulationsstrategien. Also das ist tatsächlich ganz parallel auch die Heilsversprechen, die gegeben werden. Also das, was erreicht werden kann, wenn sich die Frau fügt. Dass der Täter oft Priester ist und das auch ausnutzt, kommt, glaube ich, im katholischen Bereich schon auch noch obendrauf. Mein Klerikalismus ist ja auch von der MHG-Studie schon als Risikofaktor benannt worden. Also dass dieses toxische Missbrauchsverhältnis, die Überordnung, die dann von Klerikern gegenüber Laien, die dann eben zu Missbrauchstaten führt. Und diese
Kombination.
Muss ich
kurz einhaken? Mhm. Die MHG-Studie ist die Studie, die 2018 erschienen ist und die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der katholischen Kirche erfasst hat, das Ausmaß erfasst hat. Aber Gewalt gegen Erwachsene kommt ja da nicht vor.
Ja, und das zeigt zum einen unser Buch, dass da nochmal genauer drauf geguckt werden muss. Was nicht ganz stimmt, dass Gewalt gegen Erwachsene überhaupt noch nicht vorkommt in der Kirche. Also die Ordnung gegen sexualisierte Gewalt der Deutschen Bischofskonferenz kennt auch schon Erwachsene als Opfer, aber lediglich, solange sie eben schutz- und hilfebedürftig sind. Es ist nicht völlig unbekannt, dass es erwachsene Missbrauchsbetroffene gibt.
Ein zentraler Punkt bei allen Missbrauchstaten ist das Machtgefälle. Es gibt in der Kirche das Machtgefälle zwischen dem Geweihten und dem Laien, also Priester und Laien. Und Sie thematisieren aber auch noch ein anderes in diesem Buch, nämlich das zwischen Männern und Frauen. Welche Rolle spielt das katholische Frauenbild für die Taten?
Das katholische Frauenbild spielt eine wichtige Rolle. Viele der betroffenen Frauen, der Autorinnen beschreiben, dass sie als brave Mädchen erzogen worden sind, die als Mädchen wirklich auch hinzunehmen haben, was die Autorität sagt. Es spielt eine Rolle, dass auch im katholischen Frauenbild Frauen diejenigen sind, auch so als Lehre, die hinzunehmen, die demütig sind, die als Ideal schweigen und beziehungsweise eben sich einfügen, fürsorglich sind. Also alles diese letztlich weiblichen Stereotype finden sich wieder. Und ich denke auch, dass gerade im Katholischen wird ja auch immer gesagt, natürlich schätzen wir die Frauen sehr wert, sie haben eine besondere Würde. Das führt aber ja letztlich nur zu einer paternalistischen Unterdrückungsfürsorge, zu sagen, ja, es ist ja ganz toll. Und wir fördern die Würde der Frau, aber das sagen ja Männer. Ne? Und das heißt, es wird von Männern vorgegeben, wie Frauen zu sein haben. Und das, glaube ich, spiegelt sich in diesen Berichten schon auch nochmal ganz deutlich.
Was die Frauen trotz ihrer Unterschiedlichkeit verbindet, ist ihre, ich würde sagen, Liebe zur Kirche. Sie haben vorhin ja den Frauentypus so etwas umrissen, so das brave katholische Mädchen. Ich nehme als Beispiel jetzt mal die letzte Geschichte im Buch. Da wird eine Betroffene von einem Priester täglich zum Sex genötigt. Als sie schwanger wird, rät dieser Priester und auch ein mit ihm befreundeter Priester dieser Frau zur Abtreibung, und das macht sie dann auch. Und trotz dieser schrecklichen Erfahrung mit den Priestern und dann auch später mit der Hierarchie, als sie um Gerechtigkeit kämpft, trotz dieser Erfahrung möchte sie, dass die Kirche ihre Heimat bleibt. Woher kommt diese Liebe? Ja, trotz allem.
Ich glaube, dass die Frauen sich in ganz komplexen Zusammenhängen befinden. Also gerade diese letzte Geschichte, die ja wirklich ganz, ganz erschütternd ist, zeigt zum einen, dass starke emotionale Bindungen sind, starke soziale und finanzielle Abhängigkeiten stehen. Also auch emotionale Abhängigkeit. Die Frau ist diesem Priester emotional wirklich ausgeliefert gewesen. Und diesen Abhängigkeiten ist es einerseits schwer zu entkommen. Die Frauen haben da auch viel zu verlieren. Oftmals sind die Erfahrungen auch erst nachträglich als Missbrauch zu deuten. Und das sind gewachsene Zugehörigkeiten, zu denen es auch schwer ist, auf Distanz zu gehen. Also gerade wenn jemand in der Kirche, in kirchlichen Bezügen sozialisiert aufwächst. Die Frau im letzten Beitrag arbeitet ja auch in der Kirche. Der Missbrauchstäter ist ihr Vorgesetzter. Das sind ganz komplexe Beziehungen einerseits, eben, sie sagen, da ist eine Liebe zur Kirche, das ist ja eine emotionale Bindung, und dann kommen eben on top diese finanziellen und anderen Abhängigkeiten noch dazu. Das sind oft Lebensentscheidungen, die schwer zu revidieren sind.
Viele Frauen, das wird ja auch in den Beiträgen geschildert, versuchen, um ihr Recht zu kämpfen. Sie möchten, dass aufgearbeitet wird. Wir hören jetzt, was Susanne Gerlas geschrieben hat.
Aus dem Blickwinkel und der Erfahrung einer vom Missbrauch Betroffenen, also aus meinem Blickwinkel, ist die kirchliche Institution eine Tür- und fensterlose Festung, bestehend aus einem mächtigen, wohlstrukturierten und gut mit Gremien und Fachbereichen ausgestatteten Apparat, mit kirchlichen Würdenträgern in verschiedenen Rängen, Juristen, Laien, auch Frauen, die auf verschiedenen Hierarchieebenen für den Schutz und zur Verteidigung der Institution arbeiten. Was ich als Betroffene erlebte, war, dass sich bei dem Thema Missbrauch unentwegt Wände hochzogen. Dicke, undurchdringliche Mauern, versagte Antworten, geschickte Juristerei, die Verweigerung von Anonymität, wo ich lieber mit einem Decknamen unterwegs sein wollte. Sich, bildlich gesprochen, nochmals ausziehen sollen. Schriftlich das erfahrene Leid an Unbekannte geben müssen, ohne zu wissen, was mit dem Bericht geschieht.
Stichwort geschickte Juristerei. Sie haben, nehme ich an, alle Namen verändert, alles anonymisiert, weil Sie sonst Klagen befürchten, oder?
Die Anonymität schützt vor Anfeindungen, das ist richtig. Die Betroffenen sollen und wollen auch anonym bleiben. Und man muss schon auch sagen, dass viele nur unter dieser Bedingung, oder alle wohl nur unter der Bedingung, erzählt haben. Also da gibt es eben diese Anfeindungen, die schämen sich zum Teil ja bis heute, die haben Angst, dass ihnen wieder nicht geglaubt wird. Das schildert ja auch die Frau Gerlas, dieser Kampf drum, dass einem geglaubt wird, dass eben nicht gesagt wird, ja, ihr wollt die Kirche zerstören oder das ist doch nur ein persönlicher Rachefeldzug, das hast du dir alle so ausgedacht. Da ist ja auch dann so eine Täter-Opfer-Umkehr, die man immer wieder beobachten kann. Also es schreiben ja auch einige, wo dann gesagt wird, Mensch, der Pater ist doch so ein Guter, so ein Lieber, das kann er doch gar nicht machen. Ich nenne das immer die Good-Guy-Hermeneutik. Ja? Der Pater ist der Good-Guy, dem man das nicht zutraut. Man sieht es denen ja nicht an.
Und, ja, Exerzitien, Einzelexerzitien sind auch sehr beliebt. Ne? Also
ja,
es gibt regelrechte Stars bei den Paten.
Das ist richtig. Und das ist ja auch wieder eine Parallelität zu anderen Bereichen. Gurus, Stars, Gurus sind immer auch eine Gefährdung. Also in vielen diesen Bereichen, wo so exaltierte Persönlichkeiten sind, Leaderfiguren, da ist der Schritt zu Missbrauch oft nicht groß. Und vielleicht auch nochmal zur Anonymität. Ich glaube auch, dass die Anonymität den Frauen überhaupt erst den Rahmen gegeben hat, das zur Sprache zu bringen, was sie erfahren haben. Also das waren ja nicht irgendwelche Zeugenbefragungen vor Gericht, sondern die Frauen haben aus eigener Initiative auf unseren Anruf hin die Texte verfasst, zum Teil auch in ganz unterschiedlichen Genres. Die eine schreibt es als Brief an sich selbst, eine andere macht eher wirklich eine Chronik von dem, was sie erlebt hat. Das heißt, diese Form haben die Frauen gesucht, die ihrer Erfahrung auch angemessen ist. Und das ist auch nochmal was Eigenes, was das Buch zu bieten hat.
Anonymität schützt aber auch die Täter, die Vertuscher auch.
Die Einzelnen vielleicht mit Namen. Das System, würde ich sagen, sollte schon deutlich sehen, dass das eben keine Einzelfälle sind, sondern der Schutz des Systems sollte deutlich angefragt werden mit diesen 23 Berichten. Das ist nicht nur ein Einzelfall, das ist System, es sind viele. Und man kann sagen, gut, ein Einzelner wird geschützt, weil man ihn nicht nennt, aber es sollte klar sein, dass es wirklich viele sind und dass da echt, das muss angegangen werden, das muss endlich benannt werden, da muss endlich drüber geredet werden und es muss Konsequenzen haben.
Im vergangenen Jahr hat Arte den Film gezeigt, Gottes missbrauchte Dienerinnen. Da ging es um Ordensfrauen, die sexualisierte Gewalt erleben. Der Film hatte sehr gute Einschaltquoten, es wurde auch wirklich sehr stark beachtet und diskutiert. Hat sich da substanziell was bewegt?
Ja, es hat sich tatsächlich was bewegt, weil es ist eine Öffentlichkeit hergestellt worden. Es braucht noch mehr Öffentlichkeit. Missio zum Beispiel hat das ja auch schon eine Studie veröffentlicht. Die Deutsche Ordensobernkonferenz blickt vermehrt auf das Thema. Es gab vor einem Jahr, 2019, in Siegburg eine Tagung, wo sich Frauen getroffen haben, das erste Mal von Missbrauch betroffene Frauen getroffen haben und sich ausgetauscht haben, was auch eine Initialzündung war für das, was noch, also es ist einiges in Bewegung geraten, es ist natürlich alles noch viel zu wenig. Es muss noch mehr passieren. Es muss tatsächlich endlich diskutiert werden. Es muss anerkannt werden, dass erwachsene Frauen Betroffene von Missbrauch werden können, und zwar alle Frauen, nicht nur Ordensfrauen. Also von den 23 Frauen in unserem Buch sind ja 9 Ordensfrauen. Die anderen sind eben nicht Ordensfrauen. Das sind Frauen, die sind verheiratet, die haben Kinder. Also das muss alles aufs Tapet.
Ich erlebe ziemlich häufig Abwehrreaktionen nach dem Muster, ach, schon wieder Missbrauch, und dann auch wieder in der Kirche und der ist doch überall. Wie schützen Sie die Frauen, die jetzt eben allen Mut zusammengenommen haben und die ja auch etwas erwarten von einem solchen Buch, zumindest ja eine Bewusstseinsmachung, wie schützen Sie die vor der Enttäuschung, dass auch die Öffentlichkeit nicht so wachgerüttelt werden möchte?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Ohnmacht sind wir alle ausgesetzt. Auch wir Herausgeberinnen können weder die Betroffenen wirklich schützen, noch uns selber davor schützen. Wir kommen ja selber auch mit einer Hoffnung, dass das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass es diskutiert wird. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommt, dass es egal ist, dass es ignoriert wird oder dann halt ersetzt wird durch einen, ja, das kennen wir schon alles, noch halt jemand, der Missbrauch erfahren hat. Aber die Gefahr besteht für die Betroffenen genauso wie für uns.
Was wäre eine substanzielle Veränderung? Sie haben vorhin das System angesprochen. Also es geht ja doch um mehr als Bewusstseinsmachung. Es geht auch um eine systemische Veränderung. Was wäre so eine?
Ich denke, eine systemische Veränderung wäre, darüber nachzudenken, wie die vorhandenen Machtasymmetrien und Abhängigkeitsverhältnisse in diesen Seelsorgesettings wahrgenommen und verändert oder aufgenommen werden können, dass es dazu nicht passiert. Also wir erwarten uns tatsächlich auch Präventionsresonanzmaßnahmen, die erkennen diese Seelsorgesettings, geistliche Begleitung, Beichte, Seelsorgegespräche, Exerzitien haben eine Asymmetrie. Der Begleiter, die Begleiterin und die begleitete Person sind nicht auf Augenhöhe. Und ich erwarte mir schon, dass das umgesetzt wird, dass das in Präventionsschulungen zur Sprache kommt. Das ist zum Beispiel eins. Dann, es wäre wünschenswert, wenn sich das in den Satzungen, in Ordnungen niederschlägt, dass wir also nochmal darüber diskutieren, über die Schutz- und Hilfebedürftigkeit von Erwachsenen, sondern dass wir wirklich auch in den Ordnungen darauf Wert gelegt wird, dass es eben, steht ja jetzt schon in der Ordnung, nur eher so ein bisschen beiläufig, Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse in Seelsorgebeziehungen kennen, die zu Missbrauch führen können und unter denen eben keine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe ist. Und das wären schon mal wirklich erste wichtige Schritte. Wir erhoffen uns, dass es weitergeht. Also wir hoffen uns wirklich, dass auch andere Betroffene erzählen, dass es nicht mehr tabuisiert sein muss zu erzählen, dass man als Frau in der katholischen Kirche körperlich oder spirituell in seiner Selbstbestimmung verletzt wird, dass man eben Altherrenwitze erlebt und kennt und dass man das sagen darf, dass das nicht in Ordnung ist. Und dass man es kennt, dass einem vorgeschrieben wird in der Ausbildung, bei wem man die Exerzitien machen muss und in welcher Form, und dass das kritisiert werden darf und dass man da keine Angst haben muss, wenn man sowas sagt.
Haben Sie auch Solidarität von Männern erlebt?
Ja, haben wir erlebt, aber ich muss schon sagen, die Mehrheit waren Frauen. Auch bei der Buchpräsentation jetzt am 25.11., da hatten über 300 Menschen teilgenommen. Es waren nicht mal 10% Männer.
Gewalt, die sich als reine Liebe tarnt. Mit der Theologin Ute Leimgruber habe ich über erwachsene Frauen als Missbrauchsbetroffene in der katholischen Kirche gesprochen. Das Buch Erzählen als Widerstand hat sie gemeinsam mit Regina Haider, Barbara Haselbeck und Dorothee Santer-Klemp herausgegeben. Es ist im Aschendorf Verlag erschienen. Damit endet Tag für Tag. Nach den 10 Uhr Nachrichten übernimmt hier im Deutschlandfunk mein Kollege Tobias Armbrüster. Wie viel Stillstand ist nötig, fragt er dann. Da geht es allerdings nicht um die katholische Kirche, sondern um Deutschland im Lockdown. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.